Ich möchte einfach nur einige Dinge sagen zu dieser Thematik Gebet. Und zwar möchte ich dieses nennen Gebet und Identität. Weil ich glaube, dass eines der allerentscheidendsten Dinge für vollmächtiges Gebet, für dieses kraftvolle Gebet eben ist, dass man weiß, wer man ist. Ich glaube, dass das die Grundlage von allem ist, diese Identitätsfrage. Woher man kommt und was einen ausmacht. Und das gilt sowohl persönlich als auch für uns als Gemeinschaft, dass wir wissen, wer wir in Gott sind. Und wenn wir das als Christen vergessen, dann wird Gebet schnell zu einer mühseligen Angelegenheit. Ich glaube, dass Gebetsveranstaltungen deswegen die schlecht besuchtesten Veranstaltungen sind momentan, weil wir nicht wirklich überzeugt sind und wissen, wer wir sind, zu was Gott uns gemacht hat. Wenn es so wäre, dann würden die Gebetsversammlungen die stärksten und bestbesuchtesten Veranstaltungen sein. Das erleben wir immer wieder und das können wir lesen in Zeiten der Erweckung. In der Geschichte liest du das ganz deutlich. Das ist ein klares Zeugnis, dass wann immer der Geist Gottes bewegt hat und dieses Bewusstsein der Identität in den Herzen kraftvoll hervorgebracht hat, dass dann die Gebetsversammlungen, das waren die Hauptveranstaltungen. Das waren die größten Versammlungen überhaupt, weil man wusste, um das große Vorrecht, was darin liegt, sich einzumachen, im Gebet vor Gott zu kommen und was für eine Ehre es ist, dem lebendigen Gott anzubeten und ihm zu dienen. Und ich glaube auch deswegen sollten wir uns heute an diesem eidgenössischen Gebetstag neu daran erinnern, was eigentlich unsere gottgegebene Identität ist. Und dazu möchte ich einen Vers lesen hier aus 1. Petrus 2, Vers 9 und 10. Da sagt Petrus zu den Gläubigen, ihr aber seid, hier Identität, was wir sind, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das ist das, was Gott über sein Volk ausspricht. Diese mächtige Bestätigung, dieses Ihr seid, das ist Identität. Und hier sehen wir, und da, an dieser Stelle möchte ich ganz kurz darauf eingehen, hier werden vier Dinge genannt, wer wir sind in Bezug auf Gebet. Weil heute Gebetstag ist, werde ich das aufs Gebet beziehen. Und da sagt Petrus, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Und auserwählt bedeutet, und da könnte man ja viel zu sagen, das ist ein gewaltiges, wichtiges Thema, was oft missverstanden wird, aber ich möchte es nur heute so ausdrücken, umschreiben. Auserwählt bedeutet, Gott hat sein Augenmerk auf dich und mich gerichtet. Das bedeutet, auserwählt zu sein. Wenn du in die Mikro gehst und dort irgendetwas einkaufst nach der Einkaufsliste, du gehst dorthin und wählst es ganz gezielt aus, weil du das haben möchtest. Und so stell dir vor, Gott ging in dieser Welt umher und suchte dich und mich aus, ganz gezielt, auserwählt. Und er sagt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Geschlecht bedeutet nichts anderes als Familie, Nachkomme zu sein. Und ich glaube, das ist das Allerentscheidendste, was wir wissen müssen, um effektiv zu beten und auch für dieses Land einzustehen, dass wir wissen, dass wir Gottes Familie sind. Amen. Und Johannes drückt das so stark aus. Ihr kennt diese Stelle sicherlich. 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welche Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und damit jedes Missverständnis ausgeschlossen wird, sagt er noch dazu, und wir sind es. Also wir heißen nicht so, sondern wir sind es tatsächlich. Wir sind geboren aus Gott, wenn wir Jesus Christus als Erlöser und Herrn angenommen haben. Wir haben seine DNA. Und wie wird man Teil seiner Familie? Ich habe es schon gesagt, angedeutet, indem man ihn aufnimmt. Johannes wiederum sagt, erst im Johannes 1, so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, die Vollmacht, die Autorität, Gottes Kinder zu werden. Diese Stelle ist so stark, wenn man das in diesem Hintergrund auch nochmal sich ansieht. Das ist Johannes 1, 12 und 13. Wenn wir glauben, dass Jesus Retter und Herr ist und an seine an seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und an, dass er auch für uns auferweckt worden ist zu unserer Rechtfertigung. Wenn wir das glauben, dann sind wir Kinder Gottes. Dann geschieht dieses Wunder der Wiedergeburt, dass Gott seine DNA in uns hineinlegt. Und jede Zelle, so wie in einem menschlichen Körper, jede Zelle, nicht nur die Gehirnzelle, nicht nur die Herzenszellen, nicht nur die Organzellen, sondern jedes Teil, selbst das unehrenhafteste Teil, von der gleichen DNA erfüllt, erfasst, bestimmt und gesteuert ist, so ist es auch, wenn wir Gott gehören. Und ich sage das deswegen, weil viele Christen denken, sie müssen erst einmal einen gewissen Zustand erreichen, um vollmächtig beten zu können. Viele denken, wir müssen uns erstmal durch einen gewissen Prozess der Heiligung oder der Vervollkommnung bringen, damit wir endlich an den Punkt kommen, wo wir große Vollmacht und Autorität haben. Und ich sage nicht, dass das ein einfaches Thema hier ist und oberflächlich hier. Ich sage nur, dass das nicht das ist, wie das Herz Gottes ist. Und wie Jesus handelte und wie Jesus dachte. Denk mal an Jesus, als er seine 70 Jünger aussandte und sie wiederkamen und voller Begeisterung erzählten, dass sogar die Dämonen ihnen untertan waren und sie Autorität hatten über böse Geister und sie heilten die Menschen. Und sie waren ganz außer sich. Und Jesus war so begeistert und er sagte, ich preise dich, Vater. Du hast es unmündigen, unreifen Menschen, im Grundtext steht ja unmündigen Babys, kleinen Kinder, die noch in die Hose machen quasi, die noch ganz am Anfang sind, die noch gar nicht durch irgendeinen Prozess gegangen sind, du hast es ihnen offenbart. Das lesen wir in Lukas 10, 19, 21. Wisst ihr, es ist unerheblich, wer wir momentan sind, solange wir wissen, was er aus uns machen möchte. Und das sollten wir nie vergessen. Da, wo wir jetzt im Moment stehen, das ist okay. Wir stehen alle woanders. Wichtig ist, dass wir nicht denken, da zu bleiben, sondern dass wir darauf unser Augenmerk richten, was er aus uns machen möchte. Wir sind ein Werk in Arbeit und das gilt natürlich für uns persönlich, aber eben auch für uns als Gemeinschaft. Die CGM ist ein Werk in Arbeit, diese Gemeinschaft hier. Und man sollte überhaupt generell nie erwarten, dass eine Gemeinde vollkommen perfekt ist. Die wirst du nie finden. Und wenn du sie findest, geh nicht hin, schließe dich der nicht an, denn dann ist sie nicht mehr vollkommen, weil du nicht vollkommen bist. So funktioniert das. Also, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Zweitens, wir sind, heißt es hier in Petrus, ein königliches Priestertum. Das ist so eine starke Aussage, weil jeder Mensch, der sich für Jesus entschieden hat, der sich entschieden hat, ihm nachzufolgen, wird Teil einer Priesterschaft. Und zwar einer ganz besonderen. Es ist eine königliche Priesterschaft. Es ist nicht nur eine Priesterschaft im herkömmlichen Sinn des Wortes, sondern es ist eine königliche Priesterschaft. Das ist wichtig. Das Erste, was wir hier nochmal betonen müssen, ist, dass man in Israel nur Priester und König werden konnte durch die Blutlinie. Ja, die Priester, es gab das priesterliche Geschlecht, die Nachkommen Aarons, der Stamm Levi. Man konnte nicht einfach sagen, wenn man vom Stamm Juda kam oder von Simeon oder von Naphtali oder irgendeinem anderen Stamm, konnte man nicht sagen, ja, ich will auch Priester werden. Das ging nicht. Man war hineingeboren in die Priesterschaft. Und genauso ist es auch mit diesem königlichen Aspekt. Man konnte auch nur König werden als ein legitimer Nachkomme des königlichen Hauses. Und das kennen wir ja heutzutage auch noch von den Engländern. Die Engländer, die haben diese königliche Familie. Niemand kann sagen, oh, ich will auch einer von den Windsors sein. Irgendwann mal will ich auch im Königshaus von England sitzen. Das wirst du nie tun, weil du nicht Teil der Familie bist. Und das ist das, was Gott zu uns reden möchte und uns ermutigen möchte. Das Blut des Königs aller Könige fließt in dir und mir. Das Blut von Jesus Christus, dem königlichen Priester, dem Herrn der Priesterschaft, fließt auch in dir. Und Priester und König zu sein, ist ein Privileg, was nur Gott uns geben kann und sich kein Mensch selbst nehmen kann. Und wir sehen das auch ganz klar angedeutet im Alten Testament. Im Alten Testament waren diese Ämter strikt voneinander getrennt. Es gab kein Priester, der einfach König werden konnte oder ein König, der Priester werden konnte. Einer hat die Ausnahme gemacht und einer hat etwas Neues ins Leben gerufen, hat Gott erlaubt, das zu tun, und das war David. Als ein Vorbild, als ein Vorreiter, als ein Schattenbild für den wahren königlichen Priester Jesus Christus. Und jeder, der Jesus gehört, ist automatisch, ob er es weiß oder nicht, gleichzeitig auch ein königlicher Priester. Und vielleicht wäre es ein guter Augenblick, sich zu deinem Nebenmann oder deiner Nebenfrau zu wenden und sagen, weißt du, dass du ein königlicher Priester bist? Ihr könnt das gerne machen, wenn ihr wollt. Ja. Scheut euch nicht, das ist... Ja. Was sind Priester? Ein Priester steht für Anbetung. Priester haben eine Last getragen, haben für das Volk stellvertretend, sind sie in den Riss getreten, haben vermittelt. Ein Priester steht für Fürbitte, also in den Riss treten. Und Könige wiederum stehen für Autorität, für Regierung oder für Beschlüsse fassen. Das ist ein König. Und ich möchte hier ganz kurz etwas sagen, weil wir ja heute den Dank-, Buß- und Bettag feiern hier in der Schweiz. Und ich glaube, dass wir beim Thema Buße uns etwas bewusst machen müssen, was wir meinen, wenn wir dieses Wort nehmen und was nicht. Buße zu tun bedeutet nicht, etwas abzubüßen oder irgendwie traurig umherzulaufen. Das Wort Buße assoziiert oftmals sehr negative Dinge und lässt uns so nach unten gebeugt irgendwie sein. Wir denken an Buße tun. Oh, muss mich schlecht fühlen. Was bin ich? Hab wieder Fehler gemacht. Ich habe wieder was falsch gemacht. Ich habe nicht so gelebt, wie Gott eigentlich das möchte. Und so weiter und so fort. Und dann fangen Menschen an, aus diesem Verständnis heraus, die meinen, aus guten Absichten heraus etwas abbüßen zu müssen. Die fangen dann an, etwas Gutes zu tun, um dieses Gefühl, dieses schlechte Gefühl wegzubekommen. Aber das ist nicht, worum es bei Buße geht. Buße bedeutet, eine Sinnesänderung zu vollziehen, was dann zu einer Verhaltensänderung führt. Ganz klar, das ist wahre Buße. Und deswegen glaube ich auch, es wird oft falsch verstanden, diese Aussage aus 2. Chronik 7, Vers 14, wenn mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, umkehrt. Wisst ihr, Buße ist mehr als nur ein paar Tränen zu verlieren am Buß- und Bettag in der Schweiz und Buße fürs Land zu tun. Es muss immer geistgeleitet sein, ganz klar. Wenn die Schweiz Buße tut, dann bedeutet das, dass das Land eine Sinnesänderung vollzieht. Hin zu Gott, weg von den falschen Wegen, hin zu Gott. Und eine Verhaltensänderung vollzieht, sich wieder besinnt und auch auf die wahren Werte, die diese Nation eigentlich ausmachen. Und wenn wir Buße tun als Fürbitter, dann tun wir das stellvertretend, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Das ist ja dieses priesterliche Element. Aber, und das ist ganz wichtig hier heute, dass wir das festhalten in all dem, Beter sind weder Bettler noch Büßer, sondern Beter sind Beschließer. Wir reden ja hier über dieses königliche Priestertum, weil genau das ist es, was das königliche Priestertum ausmacht. Die Gemeinde, das königliche Priestertum, die Priesterschaft der Gläubigen ist ja die Ekklesia. Die Ekklesia war in alten Zeiten, im altertümlichen Griechenland, war das die Regierung der Polis, der Stadtstaaten. Und das war man nannte es eine Versammlung der Herausgerufenen, die privilegiert waren, Herausgerufenen der vollmündigen Bürger einer Stadt. Und das gefällt mir, weil jede Gebetsversammlung sollte eine Beschlussversammlung sein. Wenn wir zusammenkommen, auch heute, um für das Land zu beten, dann tun wir das nicht als wenn Gott nicht willig wäre, dieses Land zu berühren durch seinen Geist, sondern wir kommen als ein königliches Priestertum, als Söhne des Höchsten. Und wir sagen, Gott, wir glauben, dass du etwas vorhast mit diesem Land. Und wir beschließen das. Im Gebet proklamieren wir das, dass dieses Land sich zu dir hinwenden wird, abwenden wird von den falschen Wegen und hinwenden wird zu dir. Das ist Gebet. Das ist königlich beten. Es königlich beten bedeutet, wir beten mit erhobenem Haupt. Und wir beschließen den Willen Gottes, den wir erkennen, was er im Himmel tut, dass er auf der Erde umgesetzt wird. Amen.
Amen.
Nummer 3. Wir sind eine heilige Nation, sagt Petrus hier. Eine Nation, ein Land, ist ja immer eine Gemeinschaft, die eine gemeinsame Identität hat, Sprache, Kultur, also einen gemeinsamen Nenner. Und die Schweiz hat eine ganz starke Identität, immer noch als eine Nation. Und wir können dankbar dafür sein, weil das ist gar nicht mehr selbstverständlich. Es gibt so viele Kräfte in dieser Welt, die daran arbeiten, das nationale Bewusstsein aus Menschen herauszubringen und dass sie sich nur noch als eine Weltgemeinschaft verstehen. Das ist nicht Gottes Absicht. Das ist babylonisch. Das ist der alte Versuch des Feindes, Kontrolle zu bekommen über die gesamte Menschheit. Das ist finster, das ist nicht gut. Deswegen sollten wir uns entschieden stellen gegen jeden Versuch in dieser Welt, die Welt zu vereinen auf politischer Ebene. Es wird nie gut enden. Deswegen ist es gut, dass wir die Nation, das nationale Bewusstsein pflegen und erheben. Unsere gemeinsame Identität, Sprache und Kultur. Ich kann leider euch nicht dienen mit dieser sprachlichen Identität. Ja, da müsst ihr mich ertragen als Hochdeutsch Sprechenden. Ich wünsche, ich könnte Bahndeutsch sprechen, aber ich glaube, da müsst ihr noch viel mehr für mich beten, dass ich das wirklich gut hinkriege. Wir sind eine heilige Nation und heilig bedeutet ja, abgesondert zu sein.
Amen, ja.
Abgesondert zu sein. Das heißt, mit anderen Worten, wir als Volk Gottes sind anders. Wir dürfen auch anders sein. Wir dürfen uns dafür nicht schämen. Wir sind zwar in der Welt, wir essen das Gleiche, kaufen das Gleiche ein, wir fahren die gleichen Autos, aber unser Herz, unsere Gesinnung ist anders. Unser Herz schlägt anders als die Menschen, die Gott nicht kennen. Das macht uns aus. Wir leben nach anderen Gesetzmäßigkeiten, und zwar denen des Himmelreiches. Und das ist ja das, was die Gemeinde von Anfang an ausgemacht hatte. Sie hatte einen solchen Einfluss auf das Weltgeschehen, dass sie tatsächlich als eine Nation mit einer eigenen kulturellen Identität wahrgenommen werden. Denkt einmal darüber nach. Das Neue Testament spricht über die Nationen Israel und die Gemeinde in einem Atemzug. Das bedeutet, man sah, verstand die Gemeinde als eine selbstständige Kultur. Das ist jetzt aber nicht unser Thema heute, obwohl das so faszinierend ist. Wir sind eine Nation in der Nation. Die Gemeinde Jesu ist eine Nation in der Nation der Schweiz. Abgesondert. Und heilig bedeutet auch, und da ist es interessant, dass dieses Wort heilig, heilige Nation, dieses Wort wird auch für den Heiligen Geist gebraucht oder für Gott oder für Jesus selbst. Dieses gleiche Wort, heilig. Ich glaube, das redet davon, das ist ein Hinweis darauf, dass wir erkennen sollen, dass wir eine Nation mit einer vom Geist Gottes durchdrungenen bestimmten Kultur sind. Wir haben nicht irgendwo einen Gesetzeskatalog, den wir erfüllen, der uns unterscheidet, sondern was die Gemeinde Jesu unterscheidet, ist, dass wir geistgeleitet sind und einer Kultur ausleben, die vom Heiligen Geist durchdrungen und bestimmt ist. Nichts anderes will ich, und das ist so faszinierend. Nummer 4, und da kommen wir zum Schluss. Was Petrus hier sagt, ist, ihr seid ein Volk zum Besitztum. Und das könnte man jetzt ja unterschiedlich verstehen, aber was es eigentlich bedeutet, ist, wir sind Menschen, die zu Gottes Eigentum, zu Gottes Besitz geworden sind. Das bedeutet das. Also nicht, dass wir Menschen sind, die Dinge in Besitz nehmen, obwohl das ja auch gilt. Als Könige nehmen wir Dinge in Besitz. Wir sind ein Volk zum Besitztum. Wir sind zu Gottes Eigentum geworden. Und ich glaube, das ist eine ganz starke Sache, die uns auch im Gebet, wenn wir für ein Land beten, dass sie immer wieder in uns auch so uns bewusst sein soll, wenn wir Fürbitte tun für ein Land, wenn wir beten für ein Land oder irgendein Anliegen, es ist so, dass wir so dermaßen von der Not der Anliegen vereinnahmt werden können, von dieser überwältigten Not. Es geht vielen Fürbittern so, dass sie überwältigt sind von der Gebetslast, dass wir dabei vergessen, wer wir sind. Und unser zentrales Augenmerk sollte immer Gott selbst sein. Nicht die Herausforderungen, nicht die Probleme, nicht die gut gemeinten Gebetsanliegen und auch nicht ein Anliegen wie die Schweiz oder die Nation. Es geht vielmehr darum, dass wir uns ständig bewusst sind, wenn wir beten, wenn wir das Land Fürbitte tun, dass wir das in unserem Bewusstsein halten, wir sind Gottes Eigentum. Wir gehören Gott. Mit anderen Worten, Beter sind zuallererst Anbeter. Beter sind Anbeter. Und ich glaube auch, dass das größte Anliegen ist, Gebetsanliegen für dieses Land. Dass dieses Land, die Schweiz, dass die Schweizer Bevölkerung wieder ein Volk von Anbetern wird, des einzig wahren Gottes und nicht länger Buddha und fernöstliche Götter, New Age oder sich selbst anbetet oder Mammon anbetet, sondern dass dieses Land wieder zu einem Land wird, das bekannt wird für ihre Liebe und Leidenschaft für Jesus Christus. Und sich besinnt auf das unglaublich starke Symbol, was in dieser Nationalflagge ist, die wir alle lieben, das Kreuz. Das ist ein prophetisches Zeichen, dass dieses Land in dem Blut von Jesus reingewaschen sein soll, um für seine Absichten zu leben. Und das ist es, wenn wir über Identität reden. Ihr seid, sagt Petrus. Und mit diesen Gedanken möchte ich uns einladen ins Gebet für das Land. Keep on praying in the Spirit. Keep on praying.
Spirit.